Wir haben seit August immer wieder über diesen biblischen Text nachgedacht. Schritt für Schritt. Ganz bewusst habe ich versucht, einzelne Bitten, Aspekte herauszugreifen. Und wenn man sich mit so einem Gebet beschäftigt, mit so einem Bibeltext und so eine Gottesdienstreihe macht, dann merkt man irgendwann, ach, das wäre auch noch schön gewesen und so. Ich kann euch sagen, ich habe nicht alles gebracht, was in diesem Gebet drinsteckt. Aber ich will heute zum Schluss mich noch auf eine Sache mit euch konzentrieren. Und zwar geht es um die Frage, wie können wir in unserem Leben geistlich kämpfen, sodass wir auch siegreich leben können? Wie können wir geistlich kämpfen, dass wir stark werden? Wie können wir geistlich kämpfen, dass wir der Realität ins Auge blicken, aber uns nicht vor lauter Angst in die Büsche schlagen? Und Jesus ist das ein Anliegen. Deswegen komme ich darauf zu sprechen. Jesus lehrt uns zu beten und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und ihr werdet jetzt von mir ein bisschen Material bekommen. Nicht, weil ich glaube, dass ihr zu wenig Zeit habt, zu viel Zeit habt und zu wenig lesen würdet, sondern weil es mir darum geht, dass es auch praktisch wird. Weil es mir darum geht, dass ich nicht hier einfach nur Vorträge halte, sondern weil ich gerne möchte, dass ihr kämpfen lernt. Und deswegen habe ich Dinge aufgeschrieben, vielleicht mehr als euch lieb ist, aber ich werde euch dann helfen, damit umzugehen. Jetzt für den Anfang ist es mir wichtig, wenn ihr das bekommt, ihr müsst nicht alles lesen. Die erste Seite ist jetzt für die Predigt und ich komme dann auf das andere zu sprechen. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst jetzt alle 6 Seiten lesen, die ich euch austeile. Ich habe es auch bewusst nicht am Anfang gemacht, gebt das mal bitte durch die Reihen, weil ich glaube, dass es immer wieder ablenkt. Aber ich bin so ein bisschen am Kämpfen mit PowerPoint. Das ist immer so zum Anschauen und nicht zum Mitnehmen. Und ich will eigentlich gerne, dass ihr was mitnehmt. Und ich weiß, gibt man das noch hinten durch. Ich bin mir ziemlich sicher, genau. Ich habe sicher genügend, sind heute nicht an die Massen da. Könnt ihr noch holen, wenn ihr wollt. Genau. Ich glaube, ganz oft meinen wir, das Entscheidende geschieht einfach in besonderen Augenblicken in unserem geistlichen Leben, oder? Dass wir was Besonderes erleben, auf besondere Konferenzen gehen. Die haben alle ihre Berechtigung, diese Konferenzen. Aber wir meinen manchmal, das Entscheidende entsteht in einem Moment. Ich glaube, das Entscheidende entsteht dann, wenn wir durchhalten, wenn wir dranbleiben, wenn wir etwas immer wieder tun. Ihr wisst alle, dass die Pfunde nicht purzeln, wenn wir uns dafür entscheiden, ins Fitnessstudio zu gehen, sondern körperliche Fitness braucht Regelmäßigkeit, braucht dran zu bleiben. Es bringt euren Zähnen nichts, wenn ihr euch vornehmt, jeden Tag 3-mal die Zähne zu putzen oder Zahnseide zu verwenden. Das Entscheidende ist, dass wir dranbleiben. Und deswegen möchte ich euch gerne mehr mitgeben als einfach nur einen guten Eindruck heute Morgen, weil ich glaube, der geistliche Kampf, der wird ganz oft in unserem Alltag geführt. Und das allererste, was ich heute Morgen betonen möchte, ist, lass dich nicht täuschen, es gibt einen geistlichen Kampf. Ich spreche nicht so viel über den Teufel und die Hölle, habe ich auch schon gemacht. Ich spreche nicht so regelmäßig über geistlichen Kampf, aber das heißt nicht, dass es diesen Kampf nicht gibt. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt 2 Dinge, die den Teufel sehr freuen. Das eine ist, dass man da erklärt, er existiert nicht. Und das andere ist, dass man in allem und jedem immer sofort den Teufel sieht. Und an beiden Dingen freut sich der Teufel. Und es gibt eine Richtung in der Theologie, die interpretiert alles, was über den Teufel und Dämonen in der Bibel steht, symbolisch. Mein Professor für Neues Testament in Tübingen, habe ich glaube ich bei der letzten Predigt über den Teufel auch erzählt, der hat gesagt, den Teufel gibt es nicht, aber Engel gibt es. Ich habe nie verstanden, wie er das biblisch begründen will. Mir macht es keine Mühe zu glauben, dass es ein personales Wesen gibt, was gegen Gott kämpft und darum ringt, Menschen zu schaden. Ich glaube, dass diese Erklärungen, die in der Bibel aufgezeigt sind, nicht einfach nur antikes Menschenbild ist, sondern dass da von einer unsichtbaren Wirklichkeit die Rede ist. Wenn wir die verpassen, dann verpassen wir viel in unserem Leben. Dann verstehen wir auch manches nicht in unserem Leben. Dann verstehen wir auch manches nicht in unserer Gesellschaft. Und ich habe euch da einen Text hinkopiert, wo Paulus versucht, den Ephesern diese Einsicht zu öffnen. Er sagt ihnen, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Dann werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Aber was mir ganz grundsätzlich mal wichtig ist, Paulus öffnet die Tür zu einer Dimension, die du vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen hast, die vielleicht in deinem Alltag dir nicht immer bewusst ist. Aber er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen die bösen Chefs auf der Arbeit. Wir kämpfen nicht gegen die fiesen Nachbarn, die uns die Tomaten vom Stängel klauen oder was auch immer was. Oder die absichtlich laute Musik machen. Die gibt es auch, ja, aber das ist nicht unser Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Leute, die uns Böses wollen, sondern im Grunde genommen stehen wir in einem Kampf, wo wir darum ringen, als Kinder des Lichtes zu leben. Und Jesus ermutigt uns zu beten und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Da gibt's immer wieder Diskussionen darüber, was meint denn Jesus mit der Versuchung? Meint er denn, dass Gott uns versucht, dass Gott uns Fallen stellt? Das sagt die Bibel an anderer Stelle. Nein, Gott versucht uns nicht. Die Quelle von Versuchung ist etwas anderes. In der Bibel gibt es drei wichtige Quellen von Versuchung. Das erste ist unsere menschliche Natur. Wir selbst. Wir denken immer wieder und sind so auch gestrickt, dass das Gras auf der anderen Seite vom Zaun grüner ist. Wir selbst sind es, die moralischen Lügen Glauben schenken. Wir selbst sind es, die unsere menschliche Natur ist schwach und wir sind sofort in der Lage, schlecht über andere zu reden, zu lügen, wenn wir nicht anfangen, uns geistlich stärken zu lassen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Die zweite Quelle ist die Welt, die Gesellschaft. Eine Welt, die nicht bereit ist, nach Gottes Normen zu leben, nach Gottes Normen fragt. Die fordert uns immer wieder heraus, nach welchen Normen und Prinzipien willst du leben? Nur in Klammer gesagt, deswegen halte ich es auch für nicht sinnvoll, irgendwelche Entscheidungen als Kirche zu treffen und sich damit einfach ohne Diskussion den gesellschaftlichen Normen anzupassen. Gesellschaftliche Normen sind nicht einfach von Gott gegeben. Sondern Jesus hat es ja damals hinterfragt und wir müssen das auch heute hinterfragen. Da könnten wir jetzt lange drüber reden, aber die Bibel vertritt keine Situationsethik. Keine Anpassung unseres Verhaltens an das, was in der Gesellschaft zählt. Und die dritte Quelle für Versuchungen in unserem Leben ist der Teufel. Sind die Dämonen. Sind diejenigen, die auch gegen Gott streiten. Und all diese Quellen gibt es, aber Jesus ermutigt uns, zu unserem Vater zu gehen und zu sagen, bewahr du uns davor, errett du uns da, hilf uns stark zu werden. Und er sagt, errette uns vor dem Bösen, damit meint er nicht einfach nur das, was Böses geschieht, sondern eben auch den Teufel. Auch ihn kennt Jesus. Auch Jesus hat sich der Versuchung stellen müssen. Matthäus 4 kann man das nachlesen. Nur zwei Kapitel, bevor Jesus das Vaterunser bringt, wird darüber berichtet, wie er mit dem Teufel gerungen hat und welche Waffen er dazu verwendet hat. Wir werden darauf noch kommen. Aber wenn wir immer meinen, es gibt keinen Teufel, Es gibt keine Dämonen, es gibt keinen geistlichen Kampf. Wenn wir meinen, es geht einfach nur darum, dass wir Ja sagen zu einer Botschaft, aber nicht um eine Veränderung in unserem Herzen, um Veränderung unserer moralischen Standards, um Anpassung unseres Denkens und Handelns an die Maßstäbe Gottes, dann werden wir diesen Kampf auch nicht führen. Sondern dann werden wir das uns einfach anpassen, oder? Dann werden wir driften. Und dann werden wir auch an geistlicher Schwäche sterben. Weil wir nicht verstehen, dass es Einflüsse gibt, die dagegen kämpfen, dass wir Jesus lieben. Dass wir ihn an erste Stelle setzen. Dass wir ihn als erstes suchen. Dass wir ihn lieben. Der zweite Punkt ist, das hat C.S. Lewis auch gesagt, dass er gesagt hat, der Teufel hat Freude daran, wenn man in allem den Teufel sieht oder sich diesen Mächten schonungslos öffnet. Mein zweiter Punkt ist deswegen, lass dich nicht ängstigen, Jesus ist Sieger. Ich kenne das aus meinem Leben. Als ich das erste Mal auch mit dieser dämonischen Wirklichkeit in Berührung gekommen bin, als ich das erste Mal mit diesem Gedanken des geistlichen Kampfes konfrontiert worden bin, habe ich auf einmal Angst bekommen. Ja, ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter darüber diskutiert, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich hatte so ein Bijamar mit einem fünfzackigen Stern und ich habe meiner Mutter erklärt, dass ich den jetzt nicht mehr anziehe, weil das ein Pentagramm ist. Was ich inzwischen verstanden habe, das ist magisches Denken. Das ist magisches Denken. So nach dem Motto, da ist ein Gegenstand, den muss ich bannen, damit der nicht Einfluss auf mich nimmt. Und ich habe Angst bekommen. Und das Wichtige ist, wenn wir über geistlichen Kampf nachdenken, dass Jesus uns deutlich macht, ich bin stärker. Der Vater ist stärker. Es geht um diese Perspektive im geistlichen Kampf. Dass wir nicht aus uns heraus kämpfen, sondern dass wir aus Gottes Kraft heraus kämpfen. Deswegen lehrt uns Jesus, zum Vater zu bitten. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und ich habe euch hier diesen Text aus Kolosser 2 hin kopiert. Da sagt Paulus, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir merken, wie Paulus auf der einen Seite versteht, es gibt dämonische Mächte, es gibt Versuchungen, es gibt die menschliche Natur, die damit ringt. Aber er sagt, die Mächte, die uns da beeinflussen, die sind eigentlich schon besiegt. Nun, dass Jesus Sieger ist, heißt nicht, dass der Kampf vorbei ist, sondern dass klar ist, wie der Kampf ausgeht. Dass Jesus Sieger ist, heißt nicht, dass wir in einer Region leben können, wo es keinen Kampf gibt. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass wenn man Anbetungslieder singt, dass dann der Teufel nicht keinen Einfluss mehr auf einen nehmen kann. Ich finde diese Theorie nicht im Neuen Testament und nicht auch im Alten Testament. Aber ich finde im Alten Testament und im Neuen Testament Stellen, wo der Teufel in der Gegenwart Gottes oder in der Gegenwart Jesu steht. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass ich die richtigen Lieder singen muss, damit der Teufel flieht, sondern es ist so, dass ich mich zu Gott halten muss. Dass ich auf der Seite des Siegers stehen muss. Dass Jesus die Quelle der Kraft ist. Dass Jesus die Quelle des Sieges ist. Er hat den Schuldschein zerrissen. Er hat alles ans Kreuz genagelt. Er hat uns die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Er ist der, der die Mächte zur Schau gestellt hat. Nicht ich. Er ist es. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, Jesus lehrt uns zu beten. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Und deswegen lehrt uns Jesus an dieser Stelle, geistlich zu kämpfen. Und es geht nicht darum, dass wir neu in eine Knechtschaft der Angst kommen. Ich komme da zum Schluss nochmal drauf, weil mir das so wichtig ist. Sondern dass wir lernen, wirklich geistlich zu kämpfen. Mein dritter Punkt heute Morgen. Nimm die Sache ernst, sei bereit zu kämpfen. Es ergibt sich vielleicht schon aus all dem, was ich jetzt versucht habe, mit einiger Emotion und Power zu sagen. Aber verstehst du, das ergibt sich vielleicht auch aus meiner Einleitung, aber ich möchte das heute Morgen nochmal ganz bewusst betonen. Paulus sagt zu den Ephesern, legt die Rüstung an, lasst euch vom Herrn Kraft geben, ergreift alle seine Waffen. Dann werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Deshalb greift zu allen Waffen Gottes, Epheser 10. Das sind alles Sätze aus Epheser 6, die ich jetzt gerade eben nochmal vorgelesen habe. Er sagt uns, wir sollen bewusst in diesen Kampf hineingehen. Wir sollen uns ausrüsten. Wir sollen uns schützen. Wir sollen uns in die Nähe Gottes begeben. Wir sollen uns deutlich machen, auf welcher Grundlage wir Sieger sind. Und deswegen glaube ich, dass wir das nicht verharmlosen sollten, aber auch nicht, wir sollten es nicht verharmlosen, aber wir sollen es auch nicht in dem Sinn betreiben, dass es uns Angst macht. Wir sollen nicht in der Angst leben, sondern wir sollen in dem Bewusstsein zu leben, dass wir kämpfen sollen. Und dass wir kämpfen können. Und das ist eine wichtige Realität in unserem Leben. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir um die Macht der Sünde in unserem Leben und in unserer Gesellschaft. Wir wissen um den Einfluss des Teufels. Wir wissen um die Bedrohung und die Anfechtungen, die es gibt in unserem Umfeld, im Internet und überhaupt. Wir kennen unsere Schwächen. Und Jesus möchte nicht, dass wir sagen, ja, so bin ich halt und uns damit abgeben, sondern er lehrt uns ja immer wieder, um Vergebung zu bitten. Immer wieder die Kraft und die Vergebung Jesu in Anspruch zu nehmen. Immer wieder uns bewusst zu machen, ich kann bei Jesus Vergebung erhalten. Das heißt ja gerade vorher, und vergib uns unsere Schuld. Und gleichzeitig sagt er, betet doch darum, ringt darum, dass ihr stark werdet, dass ihr diesen Anfechtungen widerstehen könnt. Dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und das Entscheidende ist, dass ihr damit anfangt, Gott, den Vater, darum zu bitten. Und jetzt mein vierter Punkt heute Morgen. Lass dich ausrüsten, nutze die richtigen Waffen. Was sind denn die richtigen Waffen? Was sind denn die entscheidenden Dinge? Ich habe schon manches angedeutet und gesagt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach mal so anfangen zu beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Dass es Teil unserer täglichen Routine wird. Und zweitens merken wir, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir Matthäus 4 anschauen, wie ist er mit der Versuchung umgegangen? Wie ist er mit der Anfechtung umgegangen? Wie hat er geistlich gekämpft? Ja, er hat sich mit Gottes Wort beschäftigt. Er zitiert jedes Mal Bibelverse. Ich finde die Beschäftigung mit Gottes Wort deshalb so wichtig. Nicht nur, weil wir sozusagen dann auch fähig werden, uns mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen und sozusagen zum Original gehen, zu Jesus zurückgehen und uns direkt mit dem beschäftigen, was er sagt und nicht nur das Wiederkäuen, was andere über Jesus sagen, sondern dass wir selbst, aber es liegt auch da liegt auch eine Kraft drin. Es geht nicht nur ums Recht haben, sondern es geht auch um eine Kraft. Ich glaube, in der Biografie von Billy Graham habe ich mal die Geschichte gelesen, dass er in Afrika unterwegs war und dass es dann, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube wirklich, es steht in seiner Biografie, dass er dann da bei so einem Stamm war und dass dann es eine der größten Ehren war, dass der dass die Frau vom Häuptling das Essen vorgekaut hat und er das dann in einem hingehalten bekommen hat. Ich hoffe, ich erzähle die Geschichte richtig, aber diese Geschichte gibt's irgendwo. Und manchmal habe ich den Eindruck, viele Christen sind einfach nur Wiederkäuer von Wiedergekautem. Und ich sage dir, du wirst nicht stark dadurch. Jesus hat sich nicht vor den Teufel gestellt und hat gesagt, ja, der Rabbi hat gesagt. Sondern er sagt, es steht geschrieben. Und ich glaube, wir müssen selber in der Lage werden, uns geistlich zu ernähren. Es langt nicht, dass ich dir hier vorne eine schöne Predigt halte oder irgendjemand anders Sonntag für Sonntag. Sondern damit du stark wirst, brauchst du deine Beziehung zu Jesus. Brauchst du dein Leben in der Gegenwart Gottes. Musst du selbst in der Lage werden, das in Anspruch zu nehmen, was der Vater dir schenken möchte. Und deshalb sind die anderen zwei Seiten dabei. Weil ich glaube, dass da in der Beschäftigung mit dem Gebet und in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes ein Geheimnis liegt, eine Kraft liegt, die du sonst nirgendwo bekommst. Dieses Vitamin G für dein geistliches Wachstum, dieses Vitamin V für die Vergebung, dieses Vitamin F für die Freude, dieses Vitamin S für die Stärke, das steckt einfach in der Bibel drin, in der Begegnung mit Gott, in der Zeit mit Gott. Und ich habe euch letzte Woche, und das, wenn ihr genau guckt, ist das auch wieder dabei, habe ich euch eine praktische Hilfe mitgegeben, wie man in 15 Minuten ungefähr jeden Tag eine Zeit mit Gott machen kann. Angefangen mit einer Stille, dann, dass ich mich daran erinnere, wie gut Gott ist, dass ich mit Gott teile, was ich auf dem Herzen habe, dass ich mich ernähre, etwas erhalte, wenn ich die Bibel lese und dass ich was notiere. Und ich habe euch diese Woche nochmal was mitgebracht. Und zwar auf der einen Seite ein paar Impulse von Martin Luther und von Johannes Calvin. Wir als Freikirchler, wir gelten ja gemeinhin als die, die nur frei beten, aber es gibt auch vorformulierte Gebete, die man mit großem Segen beten kann, in Klammer alle Psalmen. Psalmen sind gute vorformulierte Gebete, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Es gibt zum Beispiel Luthers Morgensegen und Luthers Abendsegen, die manche wirklich mit großer Freude und auch mit großem geistlichen Gewinn beten. Oder es gibt von Johannes Calvin, bei Tim Keller habe ich das gefunden, 4 Gebete im Tageslauf. Und das nächste, was ich bei Martin Luther gefunden habe, und das ist was, wo ich finde, was auch noch zur Ausrüstung von jedem Christen gehören sollte, ist, Martin Luther hat mal seinem Barbier einen Brief geschrieben und hat in diesem Brief erklärt, wie man beten kann, eine Anleitung zum Gebet gegeben. Das ist ein bisschen eine kuriose Geschichte, weil der Barbier, der hat dann kurz darauf wahrscheinlich im Rauschzustand seinen Schwiegersohn erstochen. Und wurde dann in die Verbannung geschickt. Aber ich habe gelesen, dass Luther sich für ihn eingesetzt hat. Die Schrift heißt wirklich, eine einfältige zu Beweise zu beten für einen guten Freund. Das war ein guter Freund von Martin Luther. Und der wurde dann in die Verbannung geschickt. Luther hat sich scheinbar dafür eingesetzt, dass er nicht zum Tode verurteilt wurde. Aber auf jeden Fall in dieser Schrift erklärt Luther, wie man biblische Texte, er nimmt die 10 Gebote als Beispiel, meditieren kann. Und er sagt es eigentlich sozusagen als Einstimmung auf die Gebetszeit. Er sagt, wenn ich mal nicht in der Stimmung bin zu beten, Klammer auf, das gibt's, Klammer zu, dann lese ich Psalmen oder ich sage das Glaubensbekenntnis auf oder das Vaterunser oder ich meditiere in einer gewissen Art und Weise die 10 Gebote. Oder auch das Glaubensbekenntnis. Und die Art und Weise, die er beschreibt, die besteht aus 4 Punkten. Und ich finde das eigentlich eine geniale Idee. Er sagt, ich überlege mir bei einem biblischen Text, was lehrt dieser Text? Was lerne ich daraus? Das zweite ist, dass ich mir überlege, wofür kann ich danken aufgrund von diesem biblischen Text? Das dritte ist, wo muss ich um Vergebung bitten? Wo bin ich schuldig geworden? Und das vierte ist, was will ich aufgrund von diesem biblischen Text von Gott bitten? Oder ich habe euch dann das Beispiel von Tim Keller hinkopiert, wo er sagt, man kann das zum Beispiel mit dem Unser Vater machen oder gerade mit diesem Anfang. Man kann darüber nachdenken, dieser Text lehrt mir, dass es nicht nur mein Vater ist, sondern unser Vater, dass ich in eine Gemeinschaft hineingeworfen bin. Dann kann ich danken für all die Freunde, die mir Gott zur Seite gestellt hat. Ich kann um Vergebung bitten, dass ich diese Gemeinschaft vielleicht nicht wirklich suche oder nutze, dass ich als geistlicher Einzelgänger unterwegs bin. Und ich kann darum bitten, dass ich mehr Freunde finde oder dass ich andere Freunde finde, um auf diesem geistlichen Weg gemeinsam zu gehen. Und auf diese vier Arten und Weisen kann man jeden Bibeltext eigentlich beten. Es ist sozusagen nicht ein reines Überlegen, was hat es mit diesem Bibeltext auf sich, dass ich mir alle Kommentare hole, sondern dass ich den direkt anwende auf mein Leben. Ein Text, den man dafür auch gut verwenden kann, und deswegen habe ich euch noch eine fünfte und sechste Seite dazugegeben, ist Epheser 6 ab Vers 10, die geistliche Waffenrüstung. Paulus erklärt uns dort, was wir anziehen sollen, damit wir geistlich stark werden, damit wir diesen geistlichen Kampf bestehen können. Und das ist etwas älteres Material, das habe ich euch schon mal gegeben, wo man die Epheser 6 innerhalb von 2 Wochen auswendig lernen kann und wo man versuchen kann, sozusagen in diesem Text zu leben, mit diesen 4 Schritten, die Luther vorschlägt, oder? Was lehrt der Text? Wofür kann ich dankbar sein? Wo muss ich um Vergebung bitten? Und wofür kann ich ganz konkret bitten, dass Gott mir hilft? Und dann jetzt dann zum Beispiel heißt in Epheser 10, nur noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Dann kann ich zum Beispiel beten, ja, Herr Jesus, es ist so, du bist meine Kraft, du gibst mir Kraft und ich kann dadurch stark werden. Das lehrt mich dieser Text. Und dafür kann ich Gott danken. Und ich kann um Vergebung bitten, dass ich ständig immer nur aus meinen eigenen Ressourcen lebe und nicht aus den Ressourcen lebe, die Gott mir schenken möchte, die Gott mir zur Verfügung stellt. Und ich kann darum bitten, dass mir das heute besser gelingt. Und wenn ihr diesen Text auswendig könnt, dann könnt ihr sowas zum Beispiel miteinander durchbeten. Und auf diese Art und Weise wirst du lernen, wie du geistlich kämpfen kannst. Dadurch wirst du die Ausrüstung anziehen. Und es ist eigentlich kein Zufall, dass es nur, ich sage jetzt mal, 2 Angriffswaffen innerhalb der geistlichen Waffenrüstung gibt. Alles andere ist Schutz. Die Schuhe, die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Den Helm des Heils, der Gewissheit, dass ich gerettet bin. Der Gurt der Bereitschaft. Dann das Schild des Glaubens. Und dann kommt das Schwert des Geistes. Und was ist das Schwert des Geistes? Es ist Gottes Wort. Es ist nicht die Predigt des Pastors. Es ist Gottes Wort. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir lernen, die Bibel zu lesen. Und als letztes bringt Paulus auch noch den Punkt, dass man beten soll. Klingelt bei euch, ja? Jesus hat auch gebetet. Und dass er sie sogar dafür bittet, für ihn zu bitten, dass Gott offene Türen schenkt, dass er ihnen hilft im Gefängnis. Lass dich ausrüsten, nutze die richtigen Waffen. Und zuletzt, lass dich nicht gefangen nehmen, lebe im Sieg Jesu. Ich glaube, es gibt die Gefahr, dass wir in unserem Leben unter eine neue Gesetzlichkeit kommen. Das Erstaunliche in der Bibel ist, wie gelassen Paulus mit gewissen geistlichen Realitäten umgegangen ist. Also wir wissen zum Beispiel, dass er auf einem Schiff unterwegs war, zwar als Gefangener, aber wo dann das Sternzeichen der Zwillinge als Fahne drauf war, steht in der Apostelgeschichte. Paulus sagt, das Fleisch, was ihr auf dem Markt kauft, das ist Götzenopferfleisch, ja. Aber es hängt von deinem Gewissen ab, ob du es essen kannst oder nicht. Er sagt nicht, dass du da unter dämonische Einflüsse kommst, wenn du das Essen tust, sondern es kommt darauf an, mit welchem Gewissen du das Essen tust. Und er sagt, achtet aufeinander in der Gemeinde. Es gibt gewisse Dinge, die Paulus gar nicht macht. Aber es gibt gewisse Dinge, die macht er. Er legt zum Beispiel die Waffenrüstung an. Er sagt, wir müssen wissen, wie wir geistlich kämpfen können, wie wir uns auch schützen können, was dazugehört. Die Botschaft des Evangeliums, abgewisse Dinge, die gehören nicht dazu. Und ich finde es ganz stark, wie er immer wieder darum ringt, dass die Menschen nicht in eine neue Gefangenschaft kommen. Und deswegen habe ich euch Kolosser 2 noch hinkopiert und ich werde es schnell machen, damit ich zum Ende komme. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt. In vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel, um der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten, durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht noch einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die dem Anschein besonderer Weisheit hat. Diese selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das ist alles ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Holla die Waldfee. Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, es gibt eine Dimension der menschlichen Gebote, die euch neu gefangen nehmen möchte, die euch neu Vorschriften machen möchte, die euch neu einengen möchte, die euch nicht dazu führt, dass ihr im Sieg Jesu lebt, die euch nicht dazu führt, dass ihr Jesus immer mehr sucht, die euch nicht dazu führt, dass ihr geistlich stärker werdet, sondern die nur dazu führt, dass ihr eure Fassade poliert. Und er sagt, darauf müsst ihr euch nicht einlassen. Aber was ihr machen müsst, ist Jesus suchen. Was ihr machen müsst, ist diesen geistlichen Kampf kämpfen. Was ihr machen müsst, ist aus diesem Sieg herausleben und euch nicht neu gefangen nehmen lassen. Was ihr machen müsst, ist trainieren, kämpfen. Nicht euch einfach damit abgeben, dass irgendwas so ist in eurem Leben oder in unserer Gesellschaft, sondern dafür eintreten. Aber ihr sollt euch nicht wieder neu gefangen nehmen lassen. Es gab eine Zeit in meiner Jugend, da hat dieser Text auf eine ganz besondere Art und Weise zu mir gesprochen und hat mir eine Freiheit gegeben, weil ich aufgehört habe, immer in der Angst zu fragen, darf ich das jetzt? Ich glaube schon, dass es Grenzen gibt. Aber die Grenzen kommen von Jesus her. Ich glaube, es gibt Verhalten, was uns schadet. Ich meine, wenn du dir wochenlang Pornos reinziehst, dann wirst du nie und nimmer mit reinen Gedanken durch diese Welt laufen. Das kann ich dir schriftlich geben. Ich meine, so doof sind wir alle nicht, oder? Und wenn du dir nur Gewaltvideos anschaust, dann wird das deinen Gedanken prägen. Und wenn du die ganze Zeit am Gamen bist, nur in einer Online, einer virtuellen Realität lebst, dann wird das Auswirkungen auf deine normale Realität haben. Selbstverständlich. Und wenn du dich mit schlechter geistlicher Nahrung versorgst, dann wirst du geistlich schwach werden. Und wenn du nicht nach Gottes Willen und nach Geboten fragst, dann wirst du garantiert gegen die Wand fahren und Schmerzen und Schaden erleiden. Jesus hat gesagt, wir lesen in der Bibel, dass das, was wir säen, dass wir das ernten. Das ist schon eine Logik, die völlig klar ist. Aber es geht nicht um zusätzliche Dinge, die unser Heil bestimmen oder von denen ich abhängig bin, dass ich gerettet werde. Sondern es geht immer um die Frage, wie lebe ich als Kind des Lichts? Wie lebe ich als jemand, der befreit ist von der Macht der Finsternis? Wie bleibe ich frei? Selbstverständlich werde ich nicht zu einer Kartenlegerin gehen und mir irgendwie die Zukunft voraussagen lassen oder Horoskope lesen und meinen, das sei die Wegweisung Jesu, wenn ich die Bibel und Gottes Wort und den Heiligen Geist und die Geschwister habe. Selbstverständlich soll ich mich nicht neu abhängig machen davon. Es gibt Dinge, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Aber glaubt mir, wenn ihr anfangt zu beten, wie Jesus uns gelehrt hat zu beten, dann wird der Heilige Geist euch verändern. Und dann werdet ihr anfangen, näher bei Jesus zu sein, mehr bei Jesus zu suchen und stark zu werden aus der Kraft, die er bereithält. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, du bist nicht nur Eckstein und Fundament der Gemeinde, sondern du bist auch der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Du bist der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Du bist der, der den Teufel besiegt hat. Und ich danke dir dafür, dass wir heute leben dürfen aus der Kraft deines Heiligen Geistes. Und ich möchte darum bitten, dass du uns das lehrst, in der nächsten Woche immer wieder so zu beten, wie du es uns gelehrt hast. Dass wir deine Kraft suchen, dass wir dich suchen, dass wir deinen Rat suchen, dass wir die Bewahrung von dir erbitten und auch damit rechnen, dass du sie uns schenkst. Und ich will ganz neu lernen, dieses Gebet zu sprechen. Führ mich nicht in Versuchung, führ du uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Amen.